Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Schön, wieder mal bei euch zu sein hier. Die VIPs, die wir so treffen können, vielleicht, Thomas, vielleicht hat es ja jetzt einer im Livestream gesehen oder schaut es irgendwann nach und meldet sich hier und sagt, hey, der Thomas, der hat danach gefragt, mit dem würde ich mich gerne treffen. Also, liebe VIPs, wenn ihr meint, dann Thomas steht gerne zur Verfügung. VIP, das ist unsere Reihe gerade im Moment und diese Reihe hat Markus eröffnet bei unserem gemeinsamen Crew-Netzwerk-Gottesdienst in Weikersheim. Vielleicht erinnert ihr euch, es ging darum, wir alle, wir sind Gottes VIPs. Du und ich, wir sind Gott so wichtig, dass er in Jesus in diese Welt gekommen ist, um Gemeinschaft mit dir zu haben, um diese Gemeinschaft mit dir überhaupt zu ermöglichen. Das ist die große, ja, die große gute Nachricht, die einfach an diesem Tag da ist, die an jedem Tag unseres Lebens da ist. Du und ich, wir sind Gottes VIPs. Aber nicht nur das, sondern nicht nur du und ich, sondern eben auch diese Menschen um uns herum, die sind auch Gottes VIPs. Und Gott möchte so gerne, dass sie etwas von der Liebe Gottes erfahren, etwas davon erleben. Und mein Thema heute ist über Jesus reden. Und ganz ehrlich, wenn ich mich so umschaue in der frommen Szene, wenn ich mich umschaue in den Gemeinden, die ich kenne, wenn ich mich umschaue bei den Christen, die ich kenne, erlebe ich immer wieder, dass man das doch lieber den Profis überlässt. Über Jesus reden, ja, das kann der Pastor machen. Oder vielleicht der Hauskreisleiter. Aber ich doch nicht. Ja, also das überlassen wir mal lieber den anderen. Den Aposteln ging es ganz anders. In Apostelgeschichte 4, Vers 20, da sagen sie, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Sie waren im Gefängnis, sie haben angedroht, haben Strafe angedroht bekommen für den Fall, dass sie wieder über diesen Jesus reden. Und das ist die Antwort. Die Antwort ist, wir können es nicht verschweigen. Es geht nicht. Können wir nicht einfach weglassen. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Warum ist das so? Nun, wenn Jesus dir deine Sünde vergeben hat, wenn Jesus dir gezeigt hat, dass er dich unendlich liebt, wenn du angefangen hast, in Gemeinschaft mit Jesus zu leben, hey, dann kannst du das nicht verschweigen. Wenn er dich von innen heraus angefangen hat zu verändern, dann kannst du das nicht verschweigen. Wie ist es bei Leuten, die frisch verliebt sind? Muss mal beobachten. Er redet nur von ihr, sie redet nur von ihm. Ja, verliebte Leute können nicht mehr aufhören, voneinander zu schwärmen. Finde ich klasse. Ja, und dann hört man, das ist der beste Mann und er sagt, das ist die beste Frau. Als Beobachter denkt man sich manchmal, echt jetzt? Aber okay. Aber so meint es auch dieser Bibelvers hier. Wenn Jesus dein bester Freund ist, dann kannst du nicht davon schweigen. Dann musst du das irgendwie weitererzählen. Und die Frage ist nun, wie nutzen wir denn die Gelegenheiten, die sich uns so bieten? Wie können wir anderen Menschen von Jesus erzählen? Und ich möchte uns erklären oder möchte uns Wege zeigen, wie wir das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, von der Liebe Gottes, einfach an andere Menschen weitergeben können. In unserer Familie, im Beruf, in der Schule, im Freundeskreis, bei Nachbarn, Bekannten, wo auch immer. Mein erster Punkt, führe das Gespräch über Jesus. Im zweiten Timotheus, Kapitel 1, Vers 8 lesen wir, schäme dich also niemals vor anderen Menschen unseren Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Wisst ihr, so oft haben wir das Gefühl, dass uns die Leute irgendwie schräg angucken, wenn wir über Jesus reden. Immer wieder haben wir das Gefühl, dass sie uns vielleicht hinter unserem Rücken irgendwie auslachen, dass sie das komisch finden. Aber wenn wir dieser Lüge glauben, dann kommen wir in eine defensive Haltung, in eine Haltung, die sagt, bloß nicht irgendwie was über Jesus sagen, bloß nicht irgendwie negativ auffallen. Ich möchte nicht, dass ich ausgelacht werde. Das kann ich ein bisschen verstehen, aber wisst ihr, an dem Tag, wer von euch möchte gerne irgendwann in den Himmel kommen? Es haben sich nicht alle gemeldet. Markus, das macht mir Sorge. Okay, ich hoffe, auch die, die jetzt nicht schnell genug den Arm hochgekriegt haben, wollen in den Himmel kommen, ja? Aber das ist halt so. Wir werden irgendwann sterben und eben hoffentlich in den Himmel kommen, ja? An diesem Tag werden wir schlagartig zwei Dinge nicht mehr tun können. Wisst ihr, was das ist? Zwei Dinge können wir dann nicht mehr tun. Wir können erstens nicht mehr sündigen und zweitens, wir können keinem Nichtchristen mehr von Jesus erzählen. Meine Frage an dich ist, welches von diesen beiden Dingen, nicht mehr sündigen oder nicht mehr von Jesus erzählen, ist welches ist wohl der Grund, dass wir jetzt noch auf der Erde sind? Also sollen wir jetzt hier noch sündigen oder sollen wir jetzt von Jesus erzählen? Die Sache ist klar, ja. Wir sind noch auf dieser Erde, damit wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Das ist der ganze Grund, warum Jesus dich und mich noch nicht zu sich geholt hat. Paulus spricht im Philipperbrief davon, dass er am liebsten sterben möchte. Und dann sagt er, aber es gibt einen einzigen Grund, warum ich noch auf dieser Erde bleibe. Und dieser eine Grund ist, ich möchte gerne Frucht bringen für Jesus. Ich will dafür leben, dass Jesus geehrt wird. Ich will dafür leben, dass Menschen zum Glauben an ihn kommen und dass sie Schritte im Glauben mit ihm gehen. Von Jesus zu erzählen, das ist der Grund, warum wir als Salz und Licht für unseren Herrn einfach noch auf dieser Welt sind. Okay, und wie kann man das machen? Wie kann man dieses Gespräch mit Jesus führen? Wie kommt man überhaupt zu diesem Thema Glauben in einer normalen Alltagssituation? Wie macht man das zum Beispiel, wenn man, bald kommt Weihnachten, wenn man Weihnachten als Familie zusammensitzt und du nicht die Möglichkeit hast, den Markus einzuladen und neben deinen nichtchristlichen Verwandten zu setzen, damit der mit Jesus spricht, sondern wenn du daneben sitzt, wie kommst du mit jemandem ins Gespräch? Ein paar Einstiegsfragen. Ganz steil wäre die Frage, glaubst du eigentlich an Gott? Wäre eher für jemanden geeignet, bei dem man es noch nicht weiß, wie das so ist. Wenn du das so zwischen zweitem und drittem Gang beim Essen machst, dann wird's interessant. Also auf jeden Fall spannend. Du könntest aber auch fragen, hey, was ist für dich das Größte in deinem Leben? Wofür lebst du? Was gibt dir Energie? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Oder du könntest einfach auch fragen, was ist denn das größte Problem deiner Meinung nach, was die Menschheit so hat? Kann sein, dass da irgendwas kommt, irgendwas Politisches oder Umwelt oder keine Ahnung. Aber du kannst nachfragen, hey, meinst du nicht, dass die Trennung von Gott eigentlich unser größtes Problem ist? Oder du kannst auch ganz direkt fragen, hey, was passiert eigentlich oder weißt du, was passiert, wenn du heute sterben würdest? Auch ziemlich direkt oder du kannst auch fragen, gehst du eigentlich in die Kirche, in den Gottesdienst? Gibt diverse Dinge. Aber wenn wir das machen, wenn wir Leuten Fragen stellen, dann führen wir das Gespräch, dann lassen wir uns nicht treiben, sondern dann führen wir das Gespräch und das ist immer gut. Ich bin mal in der Bahn unterwegs gewesen und ich habe gearbeitet und bin da aber mit meinem Gegenüber auch ein bisschen ins Gespräch gekommen und dadurch, dass ich eben da mit dem Laptop saß und gearbeitet habe, dann hat er irgendwann gefragt, was ich so beruflich mache. Ja, ich bin Pastor. Und irgendwann kam die ganz direkte Frage, warum meinen Sie eigentlich, dass es heute noch wichtig ist, an Gott zu glauben? Also fragte er mich. Wenn du in so einer Situation bist, wenn du so, ja, ich sag schon mal, konfrontativ angesprochen wirst, dann kannst du nicht sagen, ach, ich muss jetzt erstmal meinen Pastor oder meinen Hauskreisleiter fragen oder meinen Kleingruppenleiter oder wen auch immer. Ich melde mich nächste Woche nochmal, dann gebe ich eine Antwort. Sondern dann musst du eine Antwort haben, dann musst du es erklären. Das sind die Momente, von denen die Bibel sagt oder von denen Petrus in seinem Brief 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, Christus der Herr soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid alle Zeit bereit dazu, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Wir sollen bereit sein, Antwort zu geben. Und daher ein paar Möglichkeiten. Gut ist es immer, wenn wir die gute Nachricht von Jesus bildhaft erklären. Einfach und bildhaft. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Jesus Christus zu gewinnen. Paulus sucht nach einer gemeinsamen Ebene. Er versucht, Anknüpfungspunkte zu finden. Er sucht nach Möglichkeiten, wie er von Jesus reden kann. Und er sagt hier, hey, ich tue alles, wirklich alles, damit ich irgendwie ins Gespräch über Jesus komme. 4 Beispiele, wie du das praktisch machen kannst, wie du einfach von Jesus reden kannst. Das erste ist das 2-Minuten-Zeugnis. Der Inhalt ist ganz einfach. Wie sah dein Leben aus, bevor du angefangen hast, mit Jesus zu leben, bevor du ihn kennengelernt hast, bevor du zu ihm gekommen bist? Und wie kam es, dass du Jesus kennengelernt hast? Und dann, wie sieht dein Leben heute aus? Was hat sich verändert? Ich glaube, jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen. Mancher von uns denkt ja, ja, weißt du, meine Geschichte, das ist eigentlich nicht viel, das ist nicht spektakulär. So, ich habe keine Drogenvergangenheit. Wenn ich die hätte, dann könnte ich erzählen, wie Jesus mein Leben verändert hat und so. So ein Quatsch. Hey, sei doch froh, dass du keine Drogenvergangenheit hast. Ist doch super. Was hat Gott dir alles erspart? Wie schön, ja? Sei super froh und wenn du doch eine hast, sei froh, dass Jesus dich da rausgeholt hast. Kannst du das erzählen? Also es gibt so viele Dinge, die du erzählen kannst, auch wenn du irgendwie in einer christlichen Familie groß geworden bist, schon in der Kinderkirche zum Glauben gekommen bist und dann dein Leben bisher ganz normal mit Jesus gelebt hast, ohne irgendwelche spektakulären Ausreißer oder so. Hey, auch das ist was wir erzählen dürfen. Du kannst erzählen, wie Jesus dich, wie du Versöhnung erlebt hast. Du kannst erzählen, wie du vielleicht von Depressionen frei geworden bist, wie du irgendwelche Süchte losgeworden bist, wie du deine Identität in Jesus gefunden hast, wie du Gebetserhörungen erlebt hast und so weiter. Es gibt so viele Dinge, die wir erzählen können. Wir machen es uns oft nur nicht so richtig bewusst. Also, das ist das eine, du kannst einfach erzählen von Jesus, von dem, was du erlebt hast. Das zweite, worüber ich, sind schon alle 4 da, gut, na dann. Das zweite, die Leiter der Vollkommenheit. Ich habe euch extra eine Leiter mitgebracht. Ich meine, die ist jetzt nicht so sonderlich vollkommen, ja, also... Aber ich wollte nicht die ganz große da hinten nehmen. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, hey, ich bin doch wirklich ein guter Mensch. Weißt du, ich habe noch niemanden umgebracht. Ich betrüge niemanden, jedenfalls fast nie. Und irgendwie, ich bin echt gut. Ich gehe gut mit meinen Mitmenschen um. Ich gehe gut mit der Natur, mit der Schöpfung um. Alles fein, alles prima. Wenn so jemand kommt, dann kannst du mit einem Vergleich kommen, nämlich mit dieser wunderbaren Leiter. Wenn sie noch ein bisschen größer wäre, stellt euch einfach vor, sie wäre noch ein Stück größer, ja? Man kann diesen Vergleich ziehen und man kann sagen, hey, Gott, der ist wirklich vollkommen. Der ist da ganz oben, auf der obersten Stufe. Die ist mir zu niedrig. Also da oben, ja? Das ist doch, da ist Gott, 100% vollkommen. Und jetzt denken wir uns mal irgendwie den schlechtesten Menschen, den wir uns vorstellen können. Also, wer fällt euch ein? Außer Leuten, die jetzt hier im Raum sitzen oder so. Nee, wer ist der schlechteste? Wer ist der schlechteste Mensch, der dir gerade einfällt? Wir selber. Ja, ich dachte eher so an Vergleich mit Hitler zum Beispiel. Ja, das ist so, ja, ziemlich weit unten. Aber da Gott ihn geschaffen hat, auch ihn, und ja, deshalb würde ich sagen, also 10% würde ich sagen, da würde ich ihn vielleicht einordnen, irgendwie so. Und jetzt denken wir uns eine Person, die richtig gut lebt. Mir fällt Mutter Teresa ein. Mutter Teresa, wo ordnen wir die ein auf dieser Skala zwischen 0 und 100% Gott? Was würdet ihr sagen? Oh, Leute, wie? Na, 100 ist Gott, ja? Also da kommt auch Mutter Teresa nicht dran, ja? Sagen wir mal 90, ja? Also ich würde einfach sagen, die hat bestimmt auch noch ein paar Fehler gehabt. Und da ist sie jetzt bei 90. Und wo ordnen wir uns jetzt ein? So zwischen Mutter Teresa und Hitler? Auf... Wo bist du? Auf welcher Stufe? Und wenn du das hast, ja, wenn du da sagst, hey, siehst du, da gibt's ein Problem. So vollkommen, so toll, wie du vielleicht denkst, so bist du gar nicht. Dann macht man sehr deutlich, dass eben da ein Abstand zwischen Gott und uns besteht und dass wir da nicht hinkommen, wo wir eigentlich hin sollten. Wir sind nicht perfekt. Wir kommen nie ganz oben an. Aus unserer eigenen Kraft schaffen wir das nicht. Aber der Glaube an Jesus, der bedeutet, Gott hat was für dich und mich getan. Er hat diesen Weg für uns frei gemacht. Darum geht's auch in dem nächsten Bild. Das kennt ihr sicherlich. Ihr kennt sicherlich dieses Bild von der Kluft. Also, hier ist Gott. Soll ein Tee sein, zwei Stück. Und hier sind wir, ja? Ich kann nicht so gut zeichnen. Aber ihr seht, auf diesem Weg, auf unserem Weg zu Gott hin, gibt's ein Problem. Da gibt's diese tiefe Kluft. Wir kommen da nicht rüber. Wir stehen da an der Ecke hier, an der Kante, und wir merken, es geht nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir drüber kommen können, nämlich durch das Kreuz Jesu. Das Kreuz ist die Brücke für uns, darüber zu kommen. Dann durch Jesus kommen wir zu Gott. Das ist dieses Bild der Kluft. Diese Kluft hier unten, das ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Das, was wir an Dingen tun, die Gott eben nicht gefallen, das trennt uns von Gott. Aber er hat am Kreuz alles getan, um diese Kluft zu überwinden. Ich habe von einer Frau gehört, die gefragt wurde, hey, wenn Gott allmächtig ist und auch allwissend, warum schafft Gott dann Adam und Eva, setzt sie ins Paradies hinein, pflanzt da Bäume und sagt, von dem Baum, von dem dürft ihr nicht essen, den dürft ihr nicht anrühren. Warum macht Gott das? Das ist doch irgendwie nicht gerecht. Denn wenn Gott doch alles weiß, weiß er doch, dass Adam und Eva von diesem Baum essen werden. Ist doch nicht okay. Vielleicht kennst du solche Fragen. Diese Frau antwortete, du, ganz ehrlich, habe ich auch keine Antwort drauf. Aber weißt du, mich beschäftigt eine ganz andere Frage. Ich glaube an Gott. Aber warum gehe ich dann negativen Gedanken in meinem Leben nach? Warum trenne ich mich immer wieder freiwillig von Gott? Das verstehe ich nicht. Wenn Menschen fragen, wenn Gott doch allmächtig und allwissend ist, warum lässt er dann dieses oder jenes zu? Dann stell doch mal diese Frage andersrum. Warum trenne ich mich immer wieder freiwillig von Gott und von seiner Liebe, obwohl ich weiß, dass er mich unendlich liebt und obwohl ich weiß, dass ich ihn damit sehr traurig mache? Und wisst ihr was? Wir entscheiden uns fast immer bewusst, negative Dinge zu tun. Wir entscheiden uns bewusst, anderen Menschen nicht zu helfen. Wir entscheiden uns bewusst, die Versöhnung mit anderen Menschen nicht zu suchen. Wir reden bewusst hinter dem Rücken anderer Leute. Wir entziehen uns bewusst der Verantwortung, die wir eigentlich tragen sollten und so weiter und so weiter. Fast alles, was wir tun, tun wir bewusst. Und wie oft betrüben wir Gott, betrübe ich Gott mit dem, was ich tue? Wie kann das eigentlich sein? Wenn Menschen fragen, wenn Gott allmächtig ist, wie kann er dann dieses oder jenes zulassen? Stell einfach diese Frage. Wenn wir so diese Kluft erklären, dann sind wir immer bei uns selber, dann greifen wir nie den anderen an, sondern reden immer von uns. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass wir andere Menschen nicht angreifen, sondern dass wir von uns persönlich reden, wie wir das empfinden, wie wir das verstehen. Und wenn wir von uns selber reden, dann hilft das aber dem anderen auf jeden Fall trotzdem. Es gibt einen Ansatz, der noch ein bisschen weiter gefasst ist, den will ich euch mal versuchen, hier mit meinen beiden Flipcharts darzustellen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Wie gesagt, ich kann nicht so gut zeichnen. Ihr müsst versuchen, das zu sehen oder zu erkennen, was ich hier anfange zu malen. Also, damit ich es auch richtig mache, brauche ich einen Spickzettel. Also, wir leben auf dieser Welt. Fast rund. Aber wenn wir in die Zeitung schauen, wenn wir unsere Nachrichten anschauen, dann merken wir ganz schnell, hey, diese Welt, die ist nicht perfekt. Das ist irgendwie gar nicht so einfach. Das soll das Symbol dafür sein, dass es nicht perfekt ist. Da gibt's Kriege, da gibt's Seuchen, da gibt's Gewalt, da gibt's Lüge, gibt's alles Mögliche. Und wir leben eben auch in dieser Welt. Und wir sehnen uns ja nach einer besseren Welt. Wir sehnen uns auch nach Gemeinschaft. Das wünschen wir uns. Und unsere Sehnsucht zeigt immer, dass es diese Möglichkeit irgendwie geben muss. Wenn wir Durst haben zum Beispiel, dann könnte man das auch übersetzen als Sehnsucht nach Wasser. Das zeigt, es muss irgendwie Wasser geben. Wenn du Hunger hast, dann ist das so eine Sehnsucht nach Essen. Es muss irgendwie die Möglichkeit geben, zu essen. Und diese Sehnsucht nach einer besseren Welt, die zeigt uns, dass es diese bessere Welt irgendwie geben muss. Entweder es gab sie mal, oder es wird sie noch geben, aber jetzt, in diesem Moment, ist die Welt nicht perfekt, nicht da. Die Bibel sagt, dass Gott am Anfang Himmel und Erde gemacht hat und dass es wirklich perfekt war. Er setzt Adam und Eva in diese Welt und er sagt, es war sehr gut, es war perfekt. Die zwei leben miteinander. Aber warum leben wir nicht in dieser Welt, sondern in dieser Welt? Warum leben wir in diesem nicht perfekten Teil? Warum ist alles oder so vieles auf dieser Welt so unperfekt? Nun, einfach, weil wir Menschen angefangen haben, all das zu zerstören. Wir Menschen haben angefangen, diese perfekte Welt kaputt zu machen. Wir haben uns getrennt von Gott. Wir haben gesagt, hey, wir wollen unsere eigenen Herren sein. Ich will mein eigener Star sein. Ja, so alles ist auf mich fixiert. Ich will mein Chef sein. Ich habe Recht. Es geht um mich. Ist einfach ganz wichtig. Alles Mögliche soll sich auf mich beziehen. So sind wir Menschen ganz oft ausgerichtet. Diese Harmonie mit Gott, die ist also zerstört. Einfach kaputt gemacht. Die Bibel sagt jetzt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen, ich muss hier kleiner malen, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott liebt diese unperfekte Welt. Er liebt diese Welt trotz Hungersnöte, trotz Kriege, trotz Gewalt, trotz Terror, trotz allem Negativen, was da ist. Er liebt diese Welt einfach trotzdem. Und es heißt eben, nicht nur Gott hat diese Welt geliebt, sondern so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, Jesus ist auf diese Welt gekommen. Jesus ist auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen, um uns miteinander zu versöhnen und besonders und in allererster Linie, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Die Bibel nennt das erneuert. Da, wo wir uns mit Gott versöhnen lassen, da erneuert er uns, da schenkt er neues Leben. Und daraus entsteht dann auch was ganz Neues. Ja, wir leben immer noch in, das war zu klein, aber egal, wir leben immer noch in dieser nicht perfekten Welt, aber Jesus hat eine regelrechte Revolution in unserem Leben angefangen. Da ist er eben hineingekommen. Und wir dürfen jetzt in Gemeinschaft mit ihm leben. Wir dürfen versöhnt miteinander leben. Ich spare mir noch mehr. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass alles nur sich um mich dreht, dass alles auf mich fixiert ist, sondern jetzt geht's auf einmal darum, dass wir unsere Umwelt in positiver Art und Weise verändern, beeinflussen. Darum geht's. Und vielleicht sagst du jetzt, klasse, also das hier ist unser Auftrag. Und hier muss noch unperfekt stehen. Beziehungsweise zerstört. Vielleicht sagst du jetzt, klasse, super, wenn wir diesen Auftrag haben und ich hier bin, ja, dann gehe ich doch einfach hier rüber. Ja? Dann nehme ich einfach diese Möglichkeit und switche von hier nach da, von unperfekt und zerstört hin zu meinem Auftrag. Ich muss dir leider sagen, das funktioniert nicht. Du kannst nicht von hier nach da kommen. Du brauchst diesen Schritt hier. Du musst erstmal in Kontakt mit Gott kommen. Du musst selber erneuert werden durch Jesus. Und wenn du das bist, dann kannst du diesen Auftrag hier tun. So, ich glaube, ich bin fertig. Ja. Meine Frage an dich ist, wo stehst denn du? Wie ist deine Situation? Sagst du, naja, ja, es ist einfach so, ich stehe hier, mein Leben ist unperfekt, zerstört, kaputt, so vieles ist schiefgegangen in meinem Leben und wenn ich es angucke, merke ich, sieht ziemlich düster aus. In meiner Familie, in meinem Umfeld, in meiner Ehe, was auch immer. Oder du sagst, ja, hier war ich, aber Jesus hat mich errettet. Ich bin hier hingekommen. Ich lebe in dieser Situation. Er hat mich erneuert. Oder du sagst, ja, ich lebe diesen Auftrag. Da bin ich. Diesen Auftrag, den lebe ich, den möchte ich leben. Ich bin nicht nur erneuert worden, sondern ich habe verstanden und lebe das auch, dass ich beauftragt bin, ein Segen für meine Umwelt, für die Menschen um mich herum zu sein. Ich habe das die große Geschichte genannt, einfach weil es so schön ist, dass man da so viel dran erklären kann an ein paar Skizzen. Und vielleicht kannst du besser zeichnen als ich, aber selbst meine rudimentären Zeichenkünste reichen dafür völlig aus. Und du kannst das an jedem Ort so machen, kannst an jedem Ort in dieser Art und Weise Leuten das Evangelium erklären. Sitzt im Restaurant, nimmst eine Serviette und einen Stift und fängst da an, drauf zu malen. Du bist hier im Gemeindehaus, kommst mit jemandem ins Gespräch, nimmst einen Zettel und einen Stift und fängst an zu malen. Oder was auch immer. Einfach nutze diese Möglichkeit, auch einfach kreativ und anschaulich Leuten was von Jesus zu sagen. In Philipper 1, Vers 20 lesen wir, dass Paulus schreibt, ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Jesus Christus eintreten werde. Unerschrocken. Man könnte auch frei und offen übersetzen. Das meint nicht, wenn ich mal Lust habe, dann kann ich das tun, sondern das meint, dass wir wirklich unbedingt das Evangelium weitersagen wollen. Das meint, dass wir ohne Furcht und mit einem klaren Ziel, diese Botschaft von Jesus weiterzugeben, dass wir damit Menschen ansprechen. Das Wort, was hier für unerschrocken steht, das meint eigentlich auch energisch. Ja? Es hat fast was von Erzwingen. Sind wir so leidenschaftlich, sage ich mal, dass wir es fast erzwingen wollen, dass Leute die Botschaft von Jesus hören? Wollen wir unbedingt, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Wollen wir uns wirklich nicht davon abbringen lassen? Wenn das so ist, dann werden wir beten, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, dass immer mehr zu ihm finden. Da steckt einfach Leidenschaft dahinter. Wir hatten vorgestern bei uns in der Gemeinde unsere Candlelight Party. 80 Kinder waren da und wir haben von Nachmittag bis Abend da ein Kinderprogramm gemacht. Ich war auch dabei und ihr Lieben, ich mache das gerne, aber ich mache es ja nicht, weil mir Kinderprogramm so sehr viel Spaß macht. Sondern ich mache das, damit die Kinder was von Jesus erleben, ja? Die ganze Vorbereitung, die da drin steckt, die ganze Arbeit, die da drin steckt, auch um die Kids von der Straße runterzuholen, damit die nicht von Haus zu Haus ziehen am Reformationstagabend und da irgendwie nach Süßigkeiten betteln, sondern wir wollen wirklich den Kindern was von Jesus erzählen. Und ich wünsche mir, dass diese Leidenschaft, andere Menschen mit Jesus, mit der Botschaft von Jesus zu erreichen, mit der Botschaft der Liebe Gottes zu erreichen, dass diese Leidenschaft wirklich in uns brennt, dass die wirklich da ist. Und ja, bitte bete doch, dass du das immer wieder erlebst, dass du Gottes Handeln in deinem Leben erlebst, so dass Menschen zum Glauben kommen, dass du ihnen was von Jesus erzählen kannst. Ganz wichtig ist, stelle die wichtigste Frage. Nur erzählen reicht nicht, sondern du musst am Ende die wichtigste Frage stellen. Und diese wichtigste Frage sehen wir auch bei Jesus. Jesus sagt mal Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Das ist die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist, glaubst du? Irgendwann müssen wir diese Frage stellen. Was hindert dich, dich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden? Was hindert dich jetzt, für ein Leben mit Jesus zu entscheiden? Und wenn wir diese Frage stellen, dann wird's richtig heiß. Dann wird's, finde ich jedenfalls, jedes Mal wieder irgendwo ungemütlich. Dann steigt die Aufregung, dann steigt der Puls. Einfach, weil das keine normale Frage ist. An dieser Stelle kämpfen Himmel und Hölle. Der Teufel will auf jeden Fall verhindern, dass Menschen zu Jesus kommen, dass Menschen anfangen, mit ihm zu leben. Er will das verhindern, weil er weiß, an der Stelle geht es wirklich um die Ewigkeit. Dem Teufel ist egal, wie du hier lebst. Er will nur, dass du nicht in Ewigkeit mit Jesus lebst. Beim Christsein geht es genau darum, um die Ewigkeit. Es geht nicht darum, dass wir hier ein bisschen besser leben. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Es geht aber immer um die Ewigkeit und um die Frage, wo die Menschen um uns herum die Ewigkeit verbringen. Und du denkst jetzt vielleicht, naja, hört sich alles gut an, aber das kann ich doch nicht machen. Das stimmt. Der Heilige Geist muss das machen. Der Heilige Geist öffnet die Augen. In Johannes 16, Vers 8 sagt Jesus über den Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Wir können so viel machen. Wir können dieses Bild hier benutzen. Wir können das Bild von der Kluft benutzen. Wir können die Leiter erklären. Wir können alles Mögliche tun, wir können ein kurzes Zeugnis geben, erzählen, was wir selber mit Jesus erlebt haben. Aber wenn der Heilige Geist Menschen nicht überzeugt, wenn der Heilige Geist nicht im Leben von Menschen wirkt, dann können wir das auch nicht tun. Der Heilige Geist selber muss wirken. Er muss den Menschen die Augen für Jesus öffnen. Jesus will in unser Leben hineinkommen. Er will unser bester Freund sein. Er will uns neues Leben schenken. Und vielleicht merkst du an diesem Sonntagmorgen, hey, ich bin selber ziemlich weit weg von Jesus. Vielleicht hast du heute Morgen das erste Mal verstanden, dass Jesus dich ganz persönlich liebt. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal gemerkt, dass Jesus Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und wenn das so ist, dann lade ich dich ein, heute, jetzt, hier zu Jesus zu kommen. Ich lade dich ein, ihn um Vergebung zu bitten für Dinge, die nicht gut waren in deinem Leben, wo du Jesus betrübt hast in deinem Leben. Und du darfst Gott bitten, dir ein neues Leben zu schenken. Und ich möchte einfach, dass wir mal alle die Augen schließen. Ich werde auch gleich beten. Aber ich möchte fragen, ist jemand da, der genau das heute möchte? Ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen, ihm dein Leben zu geben, ihn um Vergebung zu bitten. Wenn du das möchtest, dann heb doch kurz deine Hand. Ich würde dir gerne ein Gebet vorsprechen. Dankeschön. Dankeschön. Ist da noch jemand? Guck auch mal nach oben, dankeschön. Ich möchte ein Gebet vorsprechen und vielleicht können wir es ja so machen, dass wir das alle miteinander sprechen. Zumindest wenn du schon irgendwann mal ein Gebet gesprochen hast, zu Jesus in deinem Leben zu kommen. Ich spreche einen Satz vor, ihr könnt nachsprechen. Und so machen wir es denen, die sich gemeldet haben, auch ein bisschen leichter. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld, die mich von dir trennt. Bitte vergib mir meine Schuld, die mich von dir trennt. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich vertraue dir mein Leben an. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Jesus will aber auch in das Leben unserer Freunde hineinkommen. Der Menschen, die in unserem Umfeld ihn noch nicht kennen. Und meine Frage an dich als jemand, der vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs ist, ist: Möchtest du jemand sein, der andere auf Jesus hinweist, der anderen von Jesu Liebe erzählt? Möchtest du jemand sein, der andere auf diesem Weg zu Jesus begleitet? Möchtest du für deine Freunde beten? Möchtest du deine Freunde zu ihm führen, zu Jesus? Ich hoffe, das ist so. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen, wir werden nachher Abendmahl miteinander nehmen. All das sind Gelegenheiten, wo du auch so beten kannst, diese Entscheidung einerseits festmachen kannst und andererseits tatsächlich auch für Menschen in deinem Umfeld beten kannst.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.